Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stilpunkte Expert Channels. Es geht um die Schönheit heute. Wieder einmal und wir haben noch einmal Herrn Dr. Med. Kai Klaasmeier bei uns zu Gast von Klaasmeier Aesthetics in Köln. Herzlich willkommen.
Danke nochmal für die Einladung.
Herzlich willkommen beim Stilpunkte Expert Channel Podcast.
Was hat Sie denn ursprünglich eigentlich dazu bewegt, plastisch ästhetischer Chirurg zu werden? Warum gerade das?
Auch das war ein Zufall,
okay.
Weil ich wollte immer Bauchchirurg werden. Das habe ich auch 5 Jahre lang gemacht.
Bauchchirurg?
Ja, also alle Organe.
Ja, klar.
Genau. Ne? Also ich habe von Darmkrebs über Gallenblasen, Schilddrüsen alles operiert. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nur ich fühlte mich so in der Kliniklandschaft irgendwann nicht mehr so richtig wohl. Es war immer ein ständiges Angeschreie, Angemotze. Man war immer in Zeitdruck. Man hatte nie Zeit für seine Patientinnen und Patienten. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, das bis zu meinem 65. Lebensjahr zu machen. Und dann habe ich mir den Arm gebrochen und habe zu Hause rumgesessen und habe gedacht, ja, was machst du denn jetzt mit deinem Leben, wenn du das
aber nicht mehr... Aber Sie haben sie nicht mutwillig gebrochen?
Nein.
Okay.
Nein, so schlimm war es dann doch nicht.
Ich breche mir mal schnell den Arm und denke über mein Leben nach.
Nein, ich habe gedacht, ich müsste mit Ende 20 dann nochmal anfangen, Skateboard zu fahren und habe mir dann den Arm gebrochen.
Super.
Das habe ich seitdem gelassen. Naja, und saß dann zu Hause und habe überlegt, was machst du denn jetzt mit deinem Leben, wenn du nicht in der Klinik bleiben möchtest? Dann bleibt ja eigentlich nur etwas, mit dem du dich selbstständig machen kannst. Ich hatte damals meine Doktorarbeit in der Urologie in der Uniklinik Düsseldorf gemacht und bin dann in die Uniklinik dann gewechselt. Und dann kam ein Freund von mir und sagte, hör mal, plastisch-ästhetische Chirurgie wäre doch was für dich. Du frickelst doch gerne, du hast einen guten Geschmack und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ach nee, das ist nichts für mich. Das ist so weit weg von der Medizin, so wie ich sie eigentlich betreiben möchte. Ja, und dann habe ich mir einfach mal so das Standardwerk für plastisch-ästhetische Chirurgie durchgelesen, habe mich einfach mal damit auseinandergesetzt, was ist das eigentlich alles, und habe dann festgestellt, die Ästhetik ist ja eigentlich nur ein relativ kleiner Teil des Ganzen. Und die Rekonstruktion, Verbrennungschirurgie, Handchirurgie, das hat mich dann doch sehr gereizt, so dass ich dann von der allgemeinen und Viszeralchirurgie mit einem kleinen Schwenker über die Uniklinik wieder zurück in die allgemeine und Viszeralchirurgie, dann in die plastisch-ästhetische Chirurgie zu Frau Professor Liebau in Düsseldorf gewechselt bin. Und das war beruflich die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Es war eine wahnsinnig nette Arbeitsatmosphäre, eine super Chefin. Vielen Dank nochmal an Frau Professor Liebau.
So, Grüße gehen raus.
Ich bin immer noch ganz, ganz dankbar, welche Ausbildung ich da bekommen habe. Nicht nur durch sie, sondern auch durch meine Oberärzte. Es war eine sehr, sehr tolle Zeit. Aber irgendwann war ich zu alt und zu gut ausgebildet, als dass die...
Zu alt?
Ja, je älter sie werden, umso besser werden sie bezahlt nach Arbeitsjahren. Und dann war ich für die Verwaltung dann irgendwann zu teuer. Und dann hieß es, der Dr. Klaasmeier muss leider gehen.
Ja.
Weil meine Oberärzte waren alle nur 3-4 Jahre älter als ich. Da hätte ich lange warten können, bis ich da eine Oberarztstelle bekomme. Und im Rahmen der Suche einer Oberarztstelle bin ich dann... über einen Bekannten, der jemanden brauchte für Räumlichkeiten, dann in der Niederlassung gelandet. Habe einige von den Patientinnen, die ich schon angefangen hatte, operativ zu therapieren, in der Klinik, vornehmlich Lipidem-Patientinnen, mitgenommen, die sich dann weiter von mir behandeln lassen wollten. Die Anfangsjahre waren hart, viel Geld ausgegeben, kein Patient, der reinkommt. Aber das hat sich dann irgendwann gewandelt. Und jetzt bin ich seit über 13 Jahren niedergelassen.
Ja, und in der Mittelstraße in Köln.
Genau.
Aber wie kam die Spezialisierung? Sie sind ja sehr spezialisiert auf, ich sag's jetzt mal etwas lapidar, Fettabsaugung.
Ja, ja. Fettabsaugung, Körperformung.
Genau. Wie kam denn diese Spezialisierung zustande?
Das hat sich im Grunde genommen so rauskristallisiert. Okay. Also ich denke, wenn man seine eigene Leistung ein bisschen, also komplett objektiv ist man ja nie, aber probiert objektiv einzuschätzen, was liegt mir, was liegt mir nicht so, dann kommt das irgendwann zwangsläufig. Und ich wollte nie derjenige sein, der montags ein Facelift, dienstags eine Nase, mittwochs eine Fettabsaugung, donnerstags eine Brustvergrößerung und Freitag noch die Ohren anlegt.
Stell ich mir spannend vor. Ne?
Ja, das ist spannend, aber ich bin persönlich der Überzeugung, dass wenn man gewisse Dinge einfach nicht routiniert operiert, man sie auch nicht so gut operieren kann, wie es der Patient verdient hätte. Und deswegen habe ich gewisse Dinge einfach aufgehört und habe gesagt, da gehst du lieber woanders hin. Und das ist etwas, was sich natürlich auch unter den Patientinnen und Patienten rumspricht. Und das ist mein größtes Gut, die Weiterempfehlung. Ich mache keine Werbung. Meine Patientinnen und Patienten kommen zu über 90% durch Weiterempfehlung. Und die kriegt man nur, wenn man eine gute Qualität abliefert und wenn man offen und ehrlich mit den Leuten umgeht. Mein Vater hat immer gesagt, Kai, du musst einschätzbar sein für die Leute. Das habe ich früher nie verstanden, weil ich gedacht habe, ja, wenn die wissen, wie ich so bin, dann nutzt mich doch jeder aus. Aber im privaten und auch im beruflichen Bereich, denke ich, ist das essentiell, wenn die Leute wissen, was sie von einem erwarten können.
Jetzt haben Sie selber gesagt, es hat etwas gedauert, die Spezialisierung, ist aber gelungen. Die Patienten sind gekommen, sie kommen nach wie vor. Aber was ich besonders bemerkenswert finde, Sie gehen ganz offen damit um, dass Sie auch Patienten wegschicken.
Unbedingt.
Ja.
Unbedingt. Sie können ja nicht jedem helfen. Es gibt auch Ausgangsbefunde, bei denen, oder wenn die Erwartungshaltung und der Ausgangsbefund nicht übereinander stehen. Mal angenommen, es kommt jetzt irgendjemand und hätte gerne eine minimalinvasive Bauchdeckenstraffung über ein Plasmastraffungsgerät. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad super. Ist zu viel Hautüberschuss da oder die Hautqualität sehr schlecht, bezahlen Sie eine Menge Geld und haben nicht das Ergebnis, was Sie gerne haben möchten. Das muss man natürlich ganz offen kommunizieren, weil Sie müssen ja kein Raketenwissenschaftler sein, um hinterher zu sehen, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Dann fühlen sich die Leute auf gut Deutsch verarscht, zu Recht. Und das darf nicht sein. Und ich kann nur sagen, über jeden Patienten, den ich weggeschickt habe, habe ich mindestens einen neuen bekommen.
Also gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wer bestimmt denn jetzt am Ende, was dann schön ist und was gut ist und ob es gut geworden ist? Ist das der Patient oder sind Sie denn?
Ja, ich meine, wenn es mir gefällt und dem Patienten nicht, dann ist ja nichts gewonnen. Ja, ich bin sowieso sehr, sehr kritisch mit meinen Ergebnissen. Also, dass ich mich selber, der Patient ist viel, viel früher zufrieden als ich. Weil ich Dinge sehe, die sehen die Patienten in der Regel überhaupt gar nicht. Aber der Patient muss zufrieden sein. Die Patientin muss hinterher rausgehen und sagen, das war eine gute Idee und nicht, das war Geldverschwendung, jetzt habe ich Schmerzen gehabt, bin 2 Wochen aus dem Job raus gewesen. Das hätte ich mal besser gelassen. Und das darf nicht passieren.
Hat das Ihren Blick auf Schönheit oder Ästhetik auch in gewisser Weise verändert?
Klar. Also ich sehe mich viel kritischer morgens im Spiegel.
Ja?
Ja, klar.
Ach, ich habe hier was.
Natürlich. Ja. Also es gibt natürlich auch das ein oder andere, was ich ausprobiert habe oder was ich auch regelmäßig mache im Gesichtsbereich. Ja, sei es jetzt Botox, Stimulationsfäden, solche Sachen. Da stehe ich auch ganz offen zu. Es gibt Dinge, die finde ich ganz toll.
Also ich kann mich an, vor Jahren war das ja immer noch so Ohofen, ne? Mit dicken Lippen. Ich habe eine andere Haarfarbe. Genau. Der Klassiker von damals. Heute geht ja da jeder ganz offen mit um. Naja, ich habe hier Botox, ich habe hier Lippen.
Ja, ich verdiene damit mein Geld. Ja, ich finanziere mein ganzes Leben, meine Kinder, alles darüber. Und wenn ich das jetzt unter den Teppich kehren würde, als wenn ich einen Swingerclub hätte, dann wäre es ja auch unglaubwürdig. Also es gibt Dinge, die man Patientinnen und Patienten, die ich ganz klar ablehne und wo ich sage, da halte ich nichts von. Aber dann habe ich auch immer Leute, wo ich die Leute dann hinschicken kann. Und dann sind die Leute auch zufrieden und schicken sie mir den nächsten. Also es ist ein Geben und ein Nehmen am Ende des Tages. Wie gesagt, man muss einschätzbar sein, man muss glaubwürdig sein, gute Ergebnisse liefern und das zahlt sich immer aus. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber das ist auf jeden Fall nachhaltiger.
Absolut. Die plastische, ästhetische Chirurgie entwickelt sich immer weiter. Wer wüsste das besser als Sie? Nicht nur, weil Sie sich spezialisiert haben und auch immer weitergebildet haben. Sie müssen auch immer Schritt halten in der Praxis, könnte ich mir vorstellen. Es gibt ja immer neue Geräte und so weiter und so fort. Ist so, oder?
Absolut. Aber dann ist es natürlich, es wird ja jedes Jahr wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja. Ich habe mir jetzt gerade in den letzten Jahren 2 neue Geräte angeschafft, wo ich aber auch relativ lange gewartet habe, um einfach mal zu gucken, wie ist denn überhaupt die Wertigkeit, hält denn dieses Produkt überhaupt das, was es verspricht? Das kennen wir alle vielleicht aus viel kleineren Dingen, wie es wird eine super Antifaltencreme angepriesen, die kostet eine Menge Geld, die nehme ich und ich merke keinen Unterschied. Das ist natürlich im operativen Bereich, darf sowas natürlich nicht passieren. Ja. Man ist immer mit Risiken verbunden und mit einem Riesenaufwand und so weiter. Aber da bin ich ganz glücklich, dass ich diese beiden Geräte gekauft habe. Das ist einmal ein Plasmastraffungsgerät. Da nimmt man eine Sonde, mit der geht man unter die Haut. Da wird in einer Argon-Schutzatmosphäre, dass sich dieser Plasmastrahl nicht ungehindert ausbreiten kann, ein ganz kurzer Impuls gesetzt über Hitze. Das heißt, die Fasern ziehen sich zusammen und es wird noch neues Kollagen gebildet. Ich bin kein großer Fan von großen Narben, wenn es nicht wirklich dafür steht. Das kann man sehr, sehr gut machen in Kombination mit Fettabsaugungen zum Beispiel. Und zusätzlich zu dem Wasserstrahlgerät, was ich für die Fettabsaugung verwende, habe ich mir jetzt noch ein sogenanntes Ultraschall, viele kennen das als Vaser-Gerät angeschafft. Damit kann man noch präziser, noch dünner absaugen. Und damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Und für mich ist einfach wichtig, dass das beste Ergebnis rausgeholt wird. Wie kann ich am besten arbeiten? Weil manche Patientinnen und Patienten, gerade wenn sie voroperiert sind, haben vielleicht Vernarbungen im Unterhautfettgewebe, dann kommt man da nicht richtig durch. Und dann kann man das mit diesem Gerät deutlich weicher machen und eine viel glattere Oberfläche schaffen. Diese Kosten werden von mir an die Patienten nicht weitergegeben.
Das wollte ich gerade sagen. Wunderschöne Praxis in der Mittelstraße, toll eingerichtet und jetzt auch noch neue Geräte und so weiter und so fort. Frage, zahlt das der Patient am Ende? Ne?
Die Plasmastraffung ja, weil das etwas ist, was noch on top kommt. Ja. Aber welche Gerätschaften ich dafür benutze, um das beste Ergebnis bei einer Fettabsaugung zu erzielen, definitiv nein. Das ist, denke ich, meine Aufgabe.
Zum Wohle des Patienten.
Genau. Ne? Fürs Outcome,
das ist der Mehrwert am Ende.
Dass die Patienten halt einfach das einfach wissen, okay, das ist das Beste, was man aktuell machen kann. Und das bin ich meinen Patienten schuldig, definitiv.
Klaus Meyer Aesthetics. So, schon wieder ein Grund. Aber jetzt reden wir doch mal ganz offen. Was kostet es denn? Also diese Lipödem-Behandlung, Fettabsaugung, von was sprechen wir denn da monetär?
Ja, das ist unterschiedlich. Ne? Also die Lipödem-Patientinnen, die zahlen alle dasselbe. Da bin ich absolut demokratisch, ob es jetzt, ob jetzt eine Patientin das Maximum an circa 8 Liter reinem Fett pro Sitzung abgesaugt bekommt oder ob es am Ende nur 2 sind, die komplett aus den Beinen kommen, weil die Patientin noch im Anfangsstadium ist. Die Patientinnen zahlen alle denselben Preis. Das Einzige, was differieren kann, ist der Preis für die Vollnarkose. Das ist immer je nachdem die Frage, wie lange es dauert. Ich setze mich nicht unter Druck. So eine OP dauert 2,5 bis 3,5 Stunden. Wenn einfach das Gewebe relativ fest ist, ich vorher noch mit dem Ultraschallgerät durchgehen muss, dann dauert es halt nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde länger. Aber das ist dann alles mit inkludiert. Wenn es jetzt eine rein ästhetische Operation ist, ist es natürlich die Frage, möchte ich jetzt den Bauch oder den Bauch und die Flanken, Bauch, Brust und Flanken, Rücken, Beine, was auch immer. Dann ist ein bisschen die Frage nach dem Arbeitsaufwand und dann geht es entsprechend von einer kleinen Region von mir aus 1.500 € plus Mehrwertsteuer bis, wenn man so ein, weiß nicht, Bauchflanken, Arme, Beine, alles auf einmal machen möchte. Nee, das ist zu viel, das würde ich eh nicht machen. Aber sagen wir jetzt mal Bauch und Flanken, kann dann auch mal hochgehen bis 5.800 Euro plus Mehrwertsteuer.
Lipödem, klar, Frau, aber Sie haben doch auch Männer in der Praxis, ne?
Absolut. So. Männer sind immer ein Thema.
Wer ist denn leidensfähiger?
Nächste Frage.
Okay.
Das ist, ich denke, auch immer sehr, sehr davon abhängig von der Lebensphase. Grundsätzlich muss man sagen, sorry an alle Männer, Frauen. Eindeutig. Gerade wenn es um Operationen in lokaler Betäubung geht und wenn Frauen schon Kinder haben, tut mir leid, da kommt kein Mann ran.
Okay. Ne? Okay, ja gut, das ist, ja. Sind die Patienten am Ende, wenn Sie sie operiert haben, gibt es da Überraschungen? Oder gibt es da, ja, tatsächlich?
Es ist Gott sei Dank keine schlechten Überraschungen.
Das meine ich nicht.
In der Regel. Ne, also wenn man...
Ich meine, was das eigene Körpergefühl dann eingeht.
Absolut. Ja. Absolut. Was man sehr, sehr häufig zum Beispiel sieht, wenn Patientinnen unter einer viel zu großen Brust leiden. Und man die operiert. Und häufig ist es so, dass das ja dann, dass das gesamte Körperbild dann vielleicht etwas ausgeprägter ist, weil wenn man eine so große Oberweite hat und Schmerzen hat, ist das mit dem Sport extrem schwierig. Dass Patientinnen sagen, dann oft, also habe ich schon sehr oft gehört nach der OP, warum haben sie mir nicht gesagt, dass ich so einen großen Bauch habe, dann hätten wir den gleich mitgemacht. Ja. Haben die teilweise seit Jahren nicht gesehen, weil halt die große Brust im Weg gewesen ist. Das sieht man hört man des Öfteren mal. Und was ich auch des Öfteren schon gehört habe, ist, ich hätte nicht gedacht, dass das so in dieser Form möglich ist. Wie auch, wenn man Jahrzehnte mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Körperform unterwegs ist und auf einmal ist das weg, das ist natürlich unvorstellbar. Und das ist natürlich total angenehm mitzuerleben. Negative Überraschungen, klar, gibt's auch am Anfang immer mal wieder, gerade wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dass nach einer Fettabsaugung zum Beispiel alles sehr, sehr stark anschwillt.
Klar.
Und man erstmal 3 Monate warten muss, bis die Schwellung größtenteils weg ist, dann ist erstmal ja, ich sehe ja gar nichts. Und dann muss man immer so ein bisschen dranbleiben und sagen, Schwellung, Sie müssen noch warten. Nach 14 Tagen, ich sehe überhaupt nichts, ich bin total unzufrieden. Muss man einfach einen langen Atem haben, den Patientinnen das immer wieder erzählen und dann ist in der Regel auch irgendwann gut.
Warum ist das so, dass gerade die Patientinnen, die sagen jetzt zu große Brust, Lipödem, die ganzen Sachen, die wir schon angesprochen haben, warum hadern die Menschen so lange mit sich? Warum gehen sie nicht? Sie machen ja einen sehr sympathischen Eindruck. Ich denke mal, man könnte doch mal einen Termin bei Ihnen machen, einen Gesprächstermin und sagen, so, wo könnte denn die Reise hingehen? Und Sie haben ja, damit dürfen Sie nicht werben, aber es gibt natürlich in der Praxis dann Vorher-Nachher-Bilder, ne, zu sehen, guck mal, das war das Problem, das habe ich daraus gemacht. Das muss doch großartig sein. Warum? Woher kommt diese lange Leidenszeit dann?
Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, es ist zwar die Hürde, das zu machen, ist weniger geworden als früher, aber es ist natürlich immer noch ein Eingriff aus einer meistens, ich sag jetzt mal, vollen Gesundheit heraus. Okay. Auch wenn es etwas ist, was stört und beim Lipödem teilweise natürlich auch mit Schmerzen und Problemen verbunden ist, ist es ja trotzdem so, dass man sagt, okay, eigentlich bin ich gesund und ich lasse mir ja jetzt nur die Brüste verkleinern. Dass man das lange, lange hinnimmt. Und in der Tat höre ich das sehr häufig, dass die Patientinnen und Patienten sagen, das hätte ich schon vor 5 Jahren machen sollen.
Ja.
Es ist doch eine gewisse, ich finde es gar nicht schlecht, dass man das nicht handhabt wie einen Friseurbesuch, dass ein gewisser Respekt da ist. Angst muss man davor nicht haben, aber man muss schon Respekt vor einer Operation haben, weil eine Operation hat nun mal auch Risiken. Aber am Ende des Tages ist es so, dass ein gewisser Respekt vor der Operation auch gesund ist. Und die Patientinnen und Patienten müssen einfach ab einem gewissen Punkt das Gefühl haben, so, jetzt ist es für mich in meiner Lebenssituation der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und dann ist es auch richtig.
Der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Jetzt haben Sie vielen Patienten das Leid genommen, sage ich jetzt mal, also gerade was das Lipödem angeht. Und die eigene Körperwahrnehmung ist, glaube ich, in den letzten Jahren tatsächlich eine andere geworden.
Ja.
Was würden Sie sich denn wünschen, wie Ihr Fachgebiet möglicherweise in 10 Jahren wahrgenommen wird?
Die Entwicklung geht gerade so ein bisschen dahin, auch gerade so Social Media mäßig, dass alles als easy, das machen wir mal so eben und so dargestellt wird.
Na, das ist ja bei dieser Krankheit nicht mal eben so, ne?
Exakt, aber es wird leider sehr häufig so dargestellt.
Okay.
Und um den Patienten vielleicht auch diese Hürde zu nehmen.
Ja.
Aber das persönlich mag ich überhaupt nicht. Also auch gerade Social Media mäßig Vorher-Nachher-Bilder, selbst wenn es um medizinische Indikationen geht, finde ich einen falschen Anreiz. Sowas gehört in ein persönliches Gespräch. Und man darf Patientinnen und Patienten durch gewisse Äußerungen und durch Runterspielen dieser ganzen möglichen Risiken und so keine falsche Sicherheit geben, dass sie sich vielleicht in einer Situation zu etwas entscheiden, was vielleicht noch gar nicht angebracht ist. Mal angenommen, sie möchten sich die Brüste straffen lassen, haben aber noch vor, 3 Kinder zu kriegen. Kein normaler Mensch würde das empfehlen.
Ja.
Aber das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass das nicht passiert oder nicht noch mehr passiert. Und da sehe ich gerade momentan eine große Gefahr, dass das noch mehr ein Lifestyle-Produkt wird. Und das sollte eine Operation nie sein.
Sagt Dr. Kai Klaasmeier von Klaasmeier Ästhetics in Köln. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Das war eine neue Ausgabe des Stilpunkte Expert Channels. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie den Kanal oder schreiben Sie uns auch Kritik, Lob. Wir sind für alles empfänglich und freuen uns auf die nächste Ausgabe.